Die kämpfen gleich vom Ausgangspunkt her total unterlegen. Das Erste, was ihnen schon mal abgeht, das ist überhaupt, dass sie über eine staatliche Gewaltmaschinerie verfügen. Das ist der Ausgangspunkt von diesen islamistischen Terroristen, dass die Staaten, aus denen sie kommen, eine Feindschaft gegen Amerika überhaupt nicht aufnehmen, von denen sie aber sagen, das müssen sie, und anstelle der politischen Oberbefehlshaber über diese Staaten und ihre Armeen, nehmen sie quasi privat als NGO den Kampf gegen den Westen und vor allem eben seiner Führungsmacht USA auf. Und diese Unterlegenheit, also diese totale Unterlegenheit, im Prinzip wie schon die Aussichtslosigkeit, wirklich den Gegner in die Knie zu zwingen, das wird ihnen umgekehrt nicht nur als ihr bescheuerter Wille angeklebt, so ungefähr, denen geht es doch gar nicht darum, wirklich einen Krieg zu gewinnen, weil man merkt ja, dazu sind sie gar nicht in der Lage. Sondern das wird ihnen zugleich noch als ihr Unrecht reingerieben. Also der Vorwurf Terrorismus, der gibt sich gar nicht lange ab mit dem, was ich gesagt habe, das ist die Gegengewalt der Ohnmacht, sondern der hält fest an denen, dass sie kein Recht haben auf militanten Widerstand. Die Unterlegenheit wird verwandelt in eine Illegalität. Das ist kein Gegner, der überhaupt das Recht hat, wie ein gleichwertiger Gegner behandelt zu werden. Insofern merkt man, das ist ein Standpunkt einerseits einer Gewalt, wenn man dann sagt, die Terroristen müssen bekämpft werden und da sind dann Kriege fällig und so weiter. Aber zugleich einer Gewalt, die von sich aus sagt, weil sie so überlegen ist, kommt sie mit allen Formen von Widerstand gut zurecht, sondern eine Gewalt, die sagt, weil sie so überlegen ist, muss sie sich gar keinen Widerstand mehr gefallen lassen. Das ist der Standpunkt von dem aus, dass Verdikt Terrorismus überhaupt ergeht. Der Standpunkt sozusagen also der totalitäre Standpunkt, der selber die eigene totale militärische Überlegenheit und auch die Abwesenheit einer praktischen Gegnerschaft staatlicher Subjekte in das übersetzt, dass er sagt, dann ist überhaupt jeder Widerstand gegen mich von vornherein blamiert, dann ist der illegal. Jetzt ist entscheidend an der Stelle die Adresse davon sind eigentlich weniger die Terroristen. Die werden gejagt und die werden entsprechend behandelt und an denen wird auch vorgeführt, dass man nicht bereit ist, die wie richtige Kriegsgegner zu behandeln. An der Erschießung von dem Osama bin Laden ist es ja neulich wieder vorgeführt worden. Aber das eigentlich Entscheidende, der eigentlich sozusagen weltordnungsmäßige und völkerrechtsbildende Aspekt daran, der eigentliche Adressat ich habe es genannt, Totalitarismus, sind die anderen Staaten auf der Welt. Dem gegenüber stellen sich die USA und dann ihr Bündnis hin und sagt, Terrorismus ist erstens verbotene Gewalt gegen uns, die zweitens uns jedes Recht gibt, sie zu bekämpfen, was einschließt keine Rücksicht auf andere Souveränitäten dabei zu nehmen. Wenn der US-Präsident sagt, Der Alte hat es damals gesagt, also Bush, und der Obama hat es ja erneuert. Wir jagen sie und finden sie, egal wo sie sich verstecken. Ja, wo verstecken sie sich denn? Das sind ja andere Staaten. Und wenn man irgendwo auf der Welt hingeht und losschlägt und sagt, dort werden sie ausgeräuchert, dann ist das zugleich die Verkündung, egal auf wessen Territorium das stattfindet, das interessiert uns nicht. Wir dulden, wir lassen uns, dass wir fremde Souveräne damit in ihren Rechten verletzen, davon nicht abhalten. Umgekehrt, das haben die anderen zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren und anzuerkennen. Terrorismus und im Namen des Terrorismus einen Krieg führen, ist also nicht weniger als zumindest dem Anspruch nach, den ganzen Rest der Welt auf diese Feindschaft und auf diese Sorte Feindschaft einzuschwören. Den ganzen Rest der Staatenwelt. Alle anderen Staaten haben das anzuerkennen und mitzumachen, dass das die Feinde sind, die es zu bekämpfen gilt. Bis hin zu, das waren ja damals dann die einschlägigen Resolutionen, die erstens nicht nur zur allgemeinen völkerrechtlichen Anerkennung des Afghanistan-Kriegs geführt haben, sondern auch zu dieser bis heute gültigen, von den Amerikanern damals einfach vorgelegten Liste von Organisationen und Gruppierungen und so weiter, die heißen, das ist dann die UN-Terrorliste. Und damit haben die Amerikaner es geschafft, das hat was welthistorisch Neues bedeutet, ihre Feindschaften zu den offiziell von allen anderen Staaten mitgetragenen Feindschaften zu machen. Das war das erste Mal, dass es sozusagen eine offizielle Feindesliste gegeben hat, die für die ganze Welt Gültigkeit beansprucht hat. Und jeder Staat hat sich daran messen zu lassen, und zwar bis heute, ob er und wie er dazu beiträgt, an der Bekämpfung dieser eben Terroristen mitzuwirken und bis hin in solche bürokratischen Sachen. Es gibt nach wie vor zu dieser Resolution gibt es dann wieder eine Kommission und die überprüft und in regelmäßigen Abständen müssen die Staaten vorstellig werden und müssen sagen, was sie unternehmen, um Finanzströme zu unterbinden und so weiter und so fort. Daran sieht man zweierlei. Das eine ist, komme ich zurück auf die erste Behauptung, das Interesse, was sich da bahnbricht und was ganz prominent mit dem Afghanistan-Krieg, aber auch mit dem Irak-Krieg und mit diversen anderen kleineren Einsätzen, was damit exekutiert wurde, das ist eben ein Interesse, klar, ein Interesse der USA bzw. dann ihrer Verbündeten, aber gar nicht eins, wie gesagt, was sich auf einen bestimmten Gegner richtet einfach oder was ein bestimmtes Ziel verfolgt im Sinne von, da müssen wir hin oder den müssen wir ausräuchern oder da müssen wir den Zugriff drauf kriegen, sondern das Interesse selbst besteht darin, sich von allen anderen, sich anerkennen zu lassen von allen anderen Staatsgewalten auf der Welt, dass man selbst mit seiner Gewaltausübung nicht einfach nur im Recht ist, sondern dass man neu Recht setzt. Und zweitens, genau so wird dann auch Recht gesetzt. Also Völkerrecht ist, das merkt man an der Stelle, das ist nicht eine Maßgabe, eine Leitlinie oder sowas, die kommt vor der Gewalt, die eingesetzt wird. sondern dass es heutzutage so ist, dass man besser nicht Osama bin Laden bei sich beherbergt oder seine Getreuen oder wenn dann nur heimlich, dass es heutzutage sozusagen Rechtsgut in der Welt ist, dass man Terrorismus bekämpft und seine Hintermänner bekämpft, seine Finanzströme versiegen lässt und seins dazu tut. Dass das Recht ist und als Recht anerkannt wird, das geht überhaupt gar nicht anders und so ist es hergestellt worden, als die Welt erstens mit einem großen Krieg zu beglücken und zweitens glaubwürdig zu machen, dass jedem anderen Staat so ein Krieg droht, der jetzt immer noch nicht anerkennt, was die Rechtslage ist. Anders gesagt, von allen anderen Souveränen auf der Welt ist nicht weniger verlangt, jetzt auf die hingesprochen, als dass sie ihre souveräne Gewalt dafür einzusetzen haben. Also was ich vorhin gesagt habe, es gibt eine verbindliche Feindesliste. Das heißt ja nicht einfach, die da draufstehen, die darf man dann nicht gut finden und soll sie moralisch verurteilen. Sondern das heißt, man verpflichtet sich selbst praktisch drauf, seine Gewalt so einzusetzen, dass die Feinde bekämpft werden und dass sie besiegt werden. Es ist ein Anspruch an den Gebrauch, ein dauerhafter Anspruch an den Gebrauch der eigenen Gewalt durch die USA und ihr machtvolles NATO-Bündnis. Und da hat man dann den Übergang zu dem zweiten großen einschlägigen Titel für Kriege, nämlich die Sache mit den Massenvernichtungsmitteln. Das passt total zum ersten, nämlich insofern, als von dem, dass mit dem Terrorismusvorwurf ein beansprucht wird, wie die Staaten ihre Gewalt nach außen gebrauchen. Auf jeden Fall nicht antiamerikanisch, das ist verboten, das ist Terrorismus. Und zweitens proamerikanisch und pro-westlich in dem Sinne, dass sie sich selbst stark machen für die Bekämpfung von denjenigen, die als Terroristen gebrandmarkt sind. Da passt das dazu, da ist es wie die Verlängerung von mir aus dazu, dass sich der Anspruch dann auch auf die Gewaltmittel richtet, über die die Staaten auf der Welt verfügen dürfen. Wie wird es begründet? Was ist die Ideologie dazu? Die Ideologie ist, ungefähr soll man sich denken, ja, schlimm, wenn so ein Iraner oder Syrer oder sonst wer, wenn die zu solchen Massenvernichtungsmitteln greifen, das kann keiner wollen, weil die setzen sie ein und die sind unberechenbar und so weiter. Das hat wieder was Ideologisches im Sinn von, das ist total lächerlich, weil wer die größten, nicht nur WMD, also diese Massenvernichtungsmittelhaber, das sind die Amerikaner. Zweitens die sie ganz prominent überhaupt eingesetzt haben, als einzige bis jetzt die Atomwaffe, das sind die Amerikaner auch. Drittens die Sache mit dem Unberechenbar, das soll man sich ungefähr vorstellen, die schmeißen einfach mal so, ohne Doktrin oder man kann es nicht vorhersehen, ist insofern lächerlich als einfach so wird der Perser schon auch seine Atombombe nicht einsetzen und beschaffen wollen. Der wird seine Gründe haben, also hat er auch die Maßstäbe und die Kriterien, wann er sie einsetzt und wann nicht. Die Wahrheit von dem ganzen idiotischen Gerede ist, dass man sich auf den Standpunkt stellt, denen stehen diese Waffen nicht zu. Denen stehen Und zwar ist die Wahrheit, von denen stehen diese Waffen nicht zu, die umgekehrte Betonung, nämlich denen stehen diese Waffen nicht zu. Also insofern ist der Standpunkt, der Anspruch, Atomwaffenbesitz oder überhaupt Massenvernichtungsmittelbesitz muss verhindert werden mit Krieg, ist insofern keine Lüge, nichts Vorgeschobenes, als und umgekehrt immer auch einen Krieg wert, weil da eine überlegene Gewalt ihre Überlegenheit zu den anderen hin, wie gesagt, nicht einfach in das übersetzt, wie sollen die ihre Gewalt gebrauchen, sondern welche Mittel stehen denen zu. Die Wahrheit von dem Unberechenbar ist eigentlich auch wieder das Umgekehrte, nämlich was an solchen Waffen dann tatsächlich stört, das ist, dass man selber ein Stück Unberechenbarkeit verliert gegenüber den anderen. Gemeint ist, sobald sich so ein Staat in den Besitz einer größeren Bombe oder sowas bringt, beschneidet er ja tatsächlich die immer noch total überlegene, aber dann eben nicht mehr ganz in ihrer Kalkulation gar nicht mehr ganz so freie Macht der Amerikaner und ihres Kriegsbündnisses über ihn. Es ist also der Anspruch der Freiheit zu jeder Gewaltmaßnahme gegen den, der Anspruch der Freiheit des vollständig bei einem selbst liegenden Eskalierens oder Deeskalierens von Gewaltfragen. Das ist der Standpunkt und der Anspruch, der dann, oder ja, der sich entsprechend gebärdet und sagt, der soll sichergestellt sein, dadurch, dass man anderen diese Waffen, diese Sorte von Waffen verbietet. Und wie gesagt, nicht einfach, das ist jetzt wieder das Völkerrechtsmäßige, gar nicht einfach verhindert, dass sie sie kriegen, gar nicht einfach verbietet im Sinn, man sorgt dafür, dass sie nicht haben. Das machen die schon auch. Aber es zum gültigen Recht machen, es zur anerkannten Rechtslage machen, dass manche Staaten diese Waffen haben und manche Staaten diese Waffen nicht haben dürfen. Und insofern ist bei aller Verlogenheit, die ich vorhin versucht habe zu charakterisieren, ist es total angemessen und passend, dass als Grund für einen Krieg erstens zu befinden und zweitens dann auch vor sich herzutragen und sich völkerrechtsoffiziell absegnen zu lassen. Da ist übrigens das nur so quasi eine Passage. Noch ein Stück Wahrheit drin, über das Verhältnis von Weltordnung, von Benutzung und Gewalt, die ausgesprochen wird, also diese Wahrheit aber auf eine völlig verdrehte Art und Weise. Wenn nämlich gesagt wird, das ist auch immer fällig bei der Verurteilung dann in Sachen WMD, also Massenvernichtungsmittel, diese Staaten, also bei Nordkorea ist das einschlägig, aber auch beim Iran, das Volk hungert und an den Tankstellen wird Benzin rationiert, aber sich ein Atomwaffenprogramm leisten. Was ist eigentlich in dem Vorwurf ausgesprochen für eine Wahrheit auf eine ganz verrückte Art und Weise? So jemand, der das sagt, der würde nie im Leben zugeben, dass also er macht einen Zusammenhang zwischen dem Reichtum dieser Nation, zwischen der ökonomischen Stärke dieser Nation und ihren Waffen. Nämlich in der Form, dass er sagt, das steht ihnen nicht zu, das ist doch viel zu viel an Waffe verglichen mit dem, was sie an ökonomischer, an materieller Wucht verfügen. So jemand würde nie zugeben, was er damit in Wirklichkeit ausspricht, dass nämlich der Reichtum der Nation dafür da ist, der Staatsgewalt, die über so eine Nation regiert, ihre Waffen zu beschaffen, die Quelle zu sein dafür, dass eine Nation nicht einfach nur ökonomisch mächtig ist, sondern dass, wie gesagt, dass die Staatsmacht daraus ihre überlegenen Kriegsmittel bezieht. Dass das die Bestimmung ist, dass das der Zweck ist, für den Staaten ihre Ökonomien pflegen und ihre Gesellschaften regieren und so weiter. Das würden sie nie zugeben. Aber umgekehrt, so quasi wie ein moralisches Verhältnis aufmachen, also der hat genau das eigentlich am Wickel, das Verhältnis von ökonomischer Stärke und aus überlegener Ökonomie erwächst überlegene Gewalt. Dieses Verhältnis hat er am Wickel, aber völlig auf den Kopf gestellt, moralisch total verfremdet, nämlich in, es gäbe sowas wie ein gerechtes, ein angemessenes, ein moralisch auch nachzuvollziehendes Verhältnis von, wenn ein Staat so und so reich ist, dann darf er auch ungefähr, dann darf er sich auch ein paar, dann darf er sich auch ein paar Atomwaffen leisten. Also gut, aber das nebenbei. Komme ich mal zu dem dritten der prominenten Kriegsgründe. Nämlich, und jetzt war es ganz einschlägig bei Libyen, wie werden die Völker behandelt? Also gar nicht der unrechtmäßige, verbotene Gewaltgebrauch, nämlich antiamerikanische, antiwestliche Gewaltgebrauch nach außen, gar nicht die unrechtmäßigen Mittel, sondern der falsche Gewaltgebrauch nach innen ist da der offizielle, gar nicht einfach Titel, sondern das offizielle rechtliche Mandat für, da muss ich jetzt mal tüchtig draufgeschlagen werden. Wie gesagt, das ist bei Libyen ist es besonders prominent gewesen, aber wenn ihr euch entsinnt, auch zum Beispiel beim Irakkrieg, war es richtig auch dieses Dreigestirn an, das ist ein, der vergeht sich an der amerikanischen Weltordnung. Der beschafft sich, das war der Hauptgrund, den sie sich, wo sie auch die Nachweise dann dafür gefälscht haben, der beschafft sich die falschen Mittel und immer das Hin und Her zwischen den beiden. Der braucht ja nur die falschen Mittel, weil er was Böses damit anstellen will. Also man schließt von den illegalen, ihm nicht zugestandenen Mitteln auf den bösen Willen und umgekehrt. Wenn einer schon so anti-amerikanisch gebärdet, dann kann man sich sicher sein, dass er zu Hause auch irgendwo einen Sprengkopf hat. Und das Dritte, und wie der sein Volk behandelt. Bei Libyen ist es so ungefähr das Gleiche. Und bei Afghanistan auch schon. Da war nämlich das, man muss, also erstens beherbergen die Terroristen, Zweitens behandeln sie ihr Volk ziemlich steinzeitmäßig und drittens sind sie drauf und dran, sich so diese kleine Bomben zu beschaffen über Pakistan, und man muss unbedingt verhindern, dass Terroristen in Besitz von solchen schmutzigen Bomben und so weiter und so fort kommen. Also das ist immer ein Dreigestirn, da passt jeder an Titeln und offiziellen Kriegsbegründungen, da passt anscheinend immer einer so gut wie der andere. Aber gut, jetzt mal zurück zu dem, man nimmt per Krieg die Schutzverantwortung für die Zivilbevölkerung, so heißt das offiziell, wahr, die das dortige Regime vermissen lässt. Da können wir jetzt auch wieder aufschreien und sagen, vorher gelogen, und geht es denn um die Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und insofern ist ja auch was dran, wenn man sich das so denkt, die Leute leiden dort und das kann man nicht mit ansehen. Ja. Wenn man sich so denkt, ist es freilich verlogen. Und der Unterschied zwischen einer nicht hinnehmbaren, wie sagt man, Metzelei unter zivilen Menschen durch den Gaddafi und einem Kollateralschaden, den, wie gesagt, einem zivilen Kollateralschaden durch einen NATO-Angriff. Der Unterschied ist vom Standpunkt dieser Menschlein aus, also des menschlichen Leidens aus, schlicht nicht vorhanden. Aber wenn man genau zuhört, also insofern gelogen, wenn man aber genau zuhört, dann steckt in dieser hohen moralischen und rechtlichen Kategorie der Schutzverantwortung eben doch schon die Wahrheit, wie das gemeint ist und wie das dann sehr wohl dazu passt, dass man mit aller Gewalt, die zu Gebote steht, dort zuschlägt.